ARD.
Wenn ich auf dem Schiff bin und ich habe Wind, ich habe ein breites Grinsen im Gesicht. Also es ist so ein großes Glück ist es.
Es gibt in einem Roman eine Redewendung, die Orgel klang, als wenn der Donner singen gelernt hätte. Ich finde das eine grandiose Beschreibung für so eine Kathedralorgel, die im Tutti die Erde erbeben lässt. Dafür braucht man dann natürlich auch viel Wind.
Und bei Wind, dann steht das Schiff ja so schräg. Und der Vater hat immer gesagt, wir segeln dem Teufel die Ohren ab. Und dann haben wir nie Angst gekriegt. Das war einfach schön.
Wind ist auch Gottes Geistkraft und die belebt uns, aber die können wir nicht beherrschen. Die wird uns geschenkt und das ist ja auch gerade so ein Stück der Lebendigkeit, dass wir das nicht im Griff haben, nicht kontrollieren.
Der Wind weht, wann er will und wo er will. Als laues Lüftchen, steife Brise oder wirbelnder Sturm. Wir sehen genau, was er bewirken kann. Laub wird aufgewirbelt, Gräser schwanken hin und her, Äste zittern, Mäntel plustern sich auf, Schirmmützen fliegen durch die Luft, Regenschirme werden verbogen. Im Straßencafé schieben sich Stühle zusammen, Servietten flattern von den Tischen herunter, Plastiktüten hüpfen über den Gehsteig.
Also man sieht, wie alles in Bewegung ist. Die Bäume, die Blätter, alles flattert, das ist wie Tanzen. Und auch wenn der Wind so durch die Haare streift und einen so durchpustet, so, ich fühle mich einfach so lebendig dann und das ist total schön.
Sagt die Hobbyseglerin Samira. Sie hört dem Wind auch gerne zu.
Dieses Heulen, diese Geräusche in der Luft und dieses Pfeifen und Heulen, so dieses, das ist so lebendig und das liebe ich sehr. Und auch wenn der Wind so singt, hui, hui, so ein Freudengesang.
Abdeckplanen flattern, Drahtseile surren, Fahnenstangen klappern, Türen und Fenster schlagen zu.
Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind.
Wie schön, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen und Rückenwind haben. Wie von Geisterhand geschoben rollen wir ohne große Anstrengung über die Straße. Die Kehrseite der Medaille, bei Gegenwind müssen wir uns ziemlich abstrampeln. Das Merkwürdige ist, alle wissen, was der Wind bewirkt. Aber niemand hat ihn je gesehen. Christen sagen, genau das Gleiche gilt für Gott.
Da gibt's ein Kinderlied im Gesangbuch. Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr, flüstern oder brausen wie ein mächtiger Chor. Es natürlich geht es um Gottes Geist, Geist kannst du nicht sehen, doch hör, wie er spricht, tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. Wind kannst du nicht sehen, aber was er tut, Felder wogen, Wolken wandern in der Flut und so weiter. 568.
Die Pfarrerin Ulrike Gebhardt mag den Wind. Sehr sogar.
In meinem Gesicht, und ich muss zugeben, ich musste mich auch ein bisschen umstellen, Fahrradhelm tragen, Skihelm tragen, da spürt man ja etwas weniger Wind. Also Wind hat schon auch was mit Lebendigkeit für mich zu tun. Und das ist ja auch gut biblisch, dass Wind etwas mit Leben, mit Bewegtheit zu tun hat.
Was ist der Wind? Diese erfrischende, zuweilen aufbrausende Naturgewalt, die alles durcheinanderwirbeln kann. Frühe Skulpturen stellen den Wind als geflügelten Menschen dar. Auf historischen Landkarten verkörpern pustende Jünglinge die Windrichtungen. Lange wurde der Wind als göttliche Kraft verehrt. Doch so einfach ist es nicht mit Gott und dem Wind, sagt Ulrike Gebhardt.
Da ist die Bibel natürlich erstaunlich nüchtern. Gottes Erfahrungen können im Wind sein, aber Gott ist nicht der Wind. Also da gibt's ja diese wunderbare Stelle von der Gotteserfahrung von Elia, dass Gott nicht im heftigen Wind ist, nicht im Erdbeben, im Feuer. Und dann kommt so ein stilles, sanftes Sausen oder eine Stimme verschwebenden Schweigens. Und darin ist Gott, aber es ist nicht Gott.
Preist den Wind. Gott gab dem Winde
oberhalb der Erdenrinde, alles in sein Eigentum. Alle Meere, alle Länder, gab ihm Masken und Gewänder. Tramontana und Samum, Zephyr, Blizzard, Föhn und Bora, Mistral, Eurus und Monsun, Hurricane, Passat und Ora und Tornado und Taifun.
Aber was mir so gut gefällt an der biblischen Botschaft, sind so alle Phänomene drin, von dem bedrohlichen Sturm, auch von dem Wind als Bild der Vergänglichkeit, also das Gras, das vom Winde verweht ist. Und gleichzeitig bitten wir Gott um Atem. Oder wir sagen, wenn Gott da ist, dann atmet die ganze Schöpfung auf, gib du uns Atem und wir werden neu. Das gefällt dem modernen Menschen ja nicht immer. Atem und Wind steht auch dafür, dass wir angewiesen sind. Also wir brauchen das von außen, um lebendig sein zu können.
Der Wind versetzt die Welt in Bewegung. Er trägt Vögel, Drachen und Flugzeuge durch die Luft. Sand und Staub, Geräusche und Gerüche. Die meisten höheren Pflanzen werden von Insekten bestäubt, aber einige übergeben ihre Pollen einfach dem Wind. Am Himmel transportiert der Wind die Wolken, im Meer lässt er Wellen entstehen. In Samiras Wohnzimmer bringt er ein Windspiel zum Klingen.
Man fehlt, wenn man den Wind als bewegte Luft bestimmt,
meinte der Philosoph Aristoteles vor über 2000 Jahren.
Der Wind ist vielmehr Bewegung der Luft. Dieselbe Luft bleibt, wenn sie bewegt wird und wenn sie stillsteht. Somit ist der Wind überhaupt keine Luft. Es müsste ja Wind sein, auch ohne dass die Luft bewegt wird, da ja dieselbe Luft bleibt, die Wind sein sollte.
Heutige Naturwissenschaftler sagen, Wind ist ein Ausgleich von Druckverhältnissen in der Atmosphäre. Die Druckunterschiede entstehen vor allem durch die Heizkraft der Sonne und die Erdrotation sorgt für die Bewegung der Luft. Was so einfach klingt, ist ein komplexes Geschehen voller Energie.
Das schönste Beispiel, denke ich, sind einerseits die holländischen Windmühlen. Man kann eben Gebäude machen, wo sich etwas dreht. Man greift dann die Kraft des Windes ab und das ist ja wirklich Kraft, englisch Power, das ist Elektrizität, das ist ja die pure Kraft, die hat man dann direkt.
Hans-Jochen Luhmann ist Energieexperte und Senior Advisor beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
Und das zweite Beispiel, wo man immer schon den Wind genutzt hat, ist natürlich die Mobilität. Also man fuhr früher über die Ozeane mit Segelschiffen, mit entsprechenden Richtungen. Die Häfen lagen so, die sogenannte Trade Winds, also wo die Handelsschiffe eben entlang fuhren, diesem Wind gemäß. Und also wurde das zum Transport benutzt.
Ich suche immer Leute, die einfach bei Wind segeln wollen, so ab Windstärke 4. Das ist tierisch gut.
Samira segelt, seitdem sie denken kann. Als kleines Mädchen hat sie es von ihrem Vater gelernt. Jetzt ist sie frischgebackene Rentnerin und bereitet ihren nächsten Segelturn vor. Dafür hofft sie auf kräftigen Wind.
Also was da so gut ist dran, ist einfach, das Schiff hat sofort Schräglage. Das hat ganz viel Druck im Segel. Wenn man die Schoten anfasst, da ist so viel Zug drauf. Also man fährt dann so an der Grenze vom Kentern. So. Und dass man eben nicht kentert, und aber richtig Fahrt macht. Und das ist so... Man ist immer in Bewegung und ist total schön. Und man spürt die Kraft vom Wind, von den Elementen und man spürt auch so die eigene Energie dadurch.
Wälder durch Brauser und Steppen durch Schweifer, dunkler Bläser und heller Pfeifer. Hetzt er Schwalbe und Kormoran, wühlt in den Mähnen der jagenden Rosse, schleudert er Drachen, Schiffe, Geschosse, Adler und Geier aus ihrer Bahn.
Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt so dem Wind ausgeliefert bin. Weil das ist ja das Schöne, das ist Natur und das ist mal so, mal so. Mal ist eine Böe, mal ist keine Böe, mal kommt er von der Seite, mal von der, mal ist er stärker, mal schwächer. Das ist ja das Spannende, so mit diesem, was dieses Element Wind einfach vorgibt, damit umzugehen und zu gucken, okay, ich habe ein Ziel, ich will an den Ort kommen. Und jetzt ist der Wind so und so, wie mache ich das am geschicktesten, um dahin zu kommen? Weil je nachdem, wie der Wind ist, muss man einfach anders segeln.
Die großen, weltumspannenden Windmuster sind dagegen einigermaßen berechenbar. Oder waren es zumindest in der Vergangenheit. Handelsschiffe folgten auf ihren Routen immer den Winden und das funktionierte. Doch mit dem Klimawandel müssen wir uns auf Veränderungen einstellen, sagt der Energieexperte Hans-Jochen Luhmann. Noch ist nicht klar, auf welche, aber es gibt Anzeichen. Tropenstürme zum Beispiel. Sie wüten inzwischen auch da, wo es sie früher nie gegeben hat.
Wenn wir das ganze System durcheinander bringen, dann können wir uns auf wenig noch verlassen. Die Bauernregeln haben eine schwere Zeit. Jetzt sind die Klimaforscher dran und sagen, was in absehbarer Zeit zu erwarten ist.
Der Wind kommt immer aus den Bergen und fließt durch die Kanäle zu dem Pfeifen hin.
Roland Eberlein spricht von einer Orgel. Er ist Geschäftsführer der Walker Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung. Ohne Wind wäre eine Orgel stumm, erklärt der Musikwissenschaftler. Deshalb gibt es in jeder Orgel eine Einrichtung, in der Wind erzeugt wird. Im Unterbau, hinter der Orgel oder auf dem Dachboden über der Orgel.
Der Orgelbauer spricht tatsächlich von Wind. Es ist natürlich eigentlich Luft. Luft aus einem Ventilator heute, früher Luft aus irgendwelchen Bälgen, die aufgezogen wurden und dann unter ihrem eigenen Gewicht zusammen sanken und dabei Luft durch die Pfeifen strömen ließen. Im Mittelalter standen die Kalkanten, nannte man diese Bälgetreter, die den Wind erzeugten, da standen die Kalkanten auf zwei Bälgen, die nebeneinander lagen, drauf und traten mit den Füßen auf und nieder und haben auf diese Weise die Bälge angehoben und wieder zusammengedrückt mit ihrem eigenen Körpergewicht. Das waren Hilfsarbeiter, Leute, die sich ein paar Groschen verdienen wollten. Wenn der Organist leise spielt und geringstimmige Akkorde spielt, dann wird nur wenig Wind gebraucht und dann kann der Kalkant lange Pausen machen. Wenn er dagegen Tutti spielt, der Organist, dann kommt tatsächlich der Kalkant ins Schwitzen. Und es gab immer wieder Anekdoten, wo also der Kalkant schließlich entnervt aufgegeben hat und den Organisten ohne Wind sitzen ließ oder gar eine Gehaltserhöhung forderte, bevor er weiter Wind erzeugt. Und da er am längeren Hebel sitzt und der Organist ohne den Kalkanten überhaupt nichts machen kann, konnte er sich mit solchen Streikmaßnahmen dann eben auch durchsetzen.
Wind ist nicht unbegrenzt verfügbar. Das bestätigt auch der Energieexperte Hans-Jochen Luhmann.
Wenn man den Wind abzapft, meinetwegen, ich stelle ein Windrad auf dem Schwarzwaldrücken auf und 100 oder 50 Meter daneben will ich das nächste Windrad aufstellen, das kriegt natürlich dann viel weniger ab im Windschatten des davorliegenden. Also gibt es eine Begrenzung in der Menge der zu erntenden Windenergie pro Fläche. Vom Ertrag her ist es begrenzt.
Außerdem weht der Wind nur, wenn er will. Trotzdem ist er eine wichtige Energiequelle, sagt Hans-Jochen Luhmann. Denn auch die Sonne ist keine zuverlässige Lieferantin. Die Elektrizitätswirtschaft ist nun herausgefordert, mit den schwankenden Erträgen umzugehen.
Also früher haben wir das ja immer so gemacht. Die Menschen durften ihren Bedarf ausleben, wie sie wollten. Und die Kraftwerke fuhren immer hinterher, hoch und runter, je nachdem, wie die Menschen. So, jetzt kann man ja auch sagen, dann können wir ja vielleicht den Bedarf auch ein bisschen gestalten. Man kann ja ein Kühlhaus oder vielleicht sogar den Kühlschrank oder die Kühltruhe in den Supermärkten einfach mal 10 Minuten ausstellen oder 3 Stunden ausstellen. Da ist ja eh die Kälte da. Und dann braucht es eben für 3 Stunden keine Elektrizität.
Roland Eberlein erklärt, wie eine Orgel funktioniert. Es geht um Tasten, Bälge, Windladen, Kanäle, Ventile und Pfeifen. Der Orgelexperte hat einige Pfeifen als Anschauungsmaterial vor sich auf den Tisch gelegt.
Es gibt also einmal Orgelpfeifen, die funktionieren im Prinzip wie eine Blockflöte. Da ist also ein Labium, also eine Schneide, auf die ein scharfer Windstrahl gerichtet ist. Und das klingt dann eben wie eine Blockflöte, zum Beispiel so. Oder es gibt eben auch andere Pfeifen, die funktionieren nach einem ganz anderen Prinzip. Da ist in dem Pfeifenfuß ein schwingendes Metallplättchen, das ein bisschen aufgebogen ist. Und das Ganze klingt dann eben eher ähnlich wie eine Trompete oder Oboe oder eine Klarinette oder so etwas, zum Beispiel so.
Als ich Jolle gesegelt bin und auch bei den Regatten war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann mit dem Wind kämpfen. Und das war immer eine Freude, wenn das funktionierte. Aber so, dass ich so wirklich Ehrfurcht vor dem Wind haben musste, das habe ich auf dem Meer festgestellt, weil einfach, das sind andere Kräfte, die da wirken. Diese Fläche, wo über der Wind pustet, wo er seine Energie dann auch so ausbreitet, ist viel größer und dadurch setzt es auch mehr in Bewegung, auch mehr Wellen in Bewegung.
Viele Menschen nutzen den Wind, um sich mal richtig auszutoben. Vor allem im Urlaub am Meer möchten sie frischen Wind in ihr Leben bringen. Wenn der Wind ordentlich pustet, geraten manche regelrecht in einen Geschwindigkeitsrausch. Die einen halten einen Lenkdrachen in der Hand und rasen auf einem Brett stehend übers Meer. Andere reiten mit Surfbrettern auf hohen Wellen. Samira flitzt am liebsten im Segelboot übers Wasser.
Tiefe Stille.
Und es ist dann manchmal so gewesen, dass wir dann weit rausgesegelt waren und dann schlief der Wind ein. Und dann macht man auf dem Segelschiff nichts mehr, dann steht das auf dem Fleck und schaukelt ein bisschen vor sich hin.
Ohne Regung ruht das Meer.
Und was schön ist, wenn man aufs Wasser guckt, man sieht ja den Wind kommen. Diese Böen, die sieht man auf dem Wasser, das sind so kleine Wellen, da sieht man immer schon, so als Segler beobachtet man immer das Wasser, so was so ringsrum ist und dann sieht man schon, da hinten, da kommt eine Böe angelaufen und dann weiß man, okay, jetzt bereitest du dich vor und gleich musst du was ändern am Kurs, an den Segeln oder so. Und dann
glatte Fläche.
Also Flaute ist nicht schön, aber so richtig Sturm, bei richtig Sturm kann man auch nicht segeln. Und eigentlich so starker Wind ist super. So Windstärke 6 ist genial. So 6, 7, das ist toll.
Die vertrauten Sturmgeschwister, Wasserfurcher, Wolkenreiter, Wirbelwinde, Totengeister stoben weiter. Und sie fauchten in Spiralen um ergraute Kathedralen, rannten auf den Orgelboden, griffen rasende Rhapsoden in die Pfeifen und Register.
Also ich muss, glaube ich, von vorne anfangen.
Roland Eberlein möchte ein Vorurteil widerlegen, nämlich, dass Orgeln immer in Kirchen stehen.
Zunächst einmal standen sie in der griechischen und römischen Antike überhaupt nicht in Kirchen, sondern sie waren weltliche Unterhaltungsinstrumente. Sie wurden entweder von reichen Leuten benutzt, um sich musikalisch unterhalten zu lassen, oder aber sie wurden im Zirkus benutzt, um Gladiatorenkämpfe zu untermalen, oder sie wurden benutzt zur Untermalung von Theateraufführungen. Dann im Byzantinischen Reich wurde die Orgel vorwiegend benutzt zur Kaiserakklamation, also zur Huldigung des Kaisers.
Die Orgel ertönte zum Beispiel, wenn der Kaiser im Thronsaal auftrat. Nahm er an einer Prozession teil, wurden am Wegesrand mehrere Orgeln aufgestellt und gespielt, wenn er sich näherte. Später wurde das Instrument vergessen und erst im 9. Jahrhundert wiederentdeckt, erzählt Roland Eberlein. Maßgeblich daran beteiligt war Karl der Große. Ein Priester namens Georg behauptete damals, er könne Orgeln nach Art der Griechen bauen. Prompt erteilte der fränkische Kaiser ihm einen Auftrag.
Und diese Orgel stand dann in der Pfalzkapelle in Aachen und diente wiederum der Kaiserhuldigung. Nun wurde der Kaiser aber als Stellvertreter Gottes auf Erden betrachtet. Und was dem Stellvertreter Gottes auf Erden recht ist, das kann ja dem Gott persönlich auch nur recht sein. Das muss ja dann erst recht sich eignen, um Gott zu verehren. Also lag der Gedanke nahe, dieses Instrument, das speziell zur Kaiserhuldigung da ist, dann eben auch zur Huldigung Gottes in dem Gottesdienst zu verwenden.
So zog die Orgel dauerhaft in die Kirche ein und damit auch der Wind, der sie antreibt. Auf manchen Kirchturmspitzen ist außerdem ein Wetterhahn zu sehen. An ihm kann man ablesen, woher der Wind weht. Der Hahn dient aber in erster Linie als Mahnung. Die Menschen sollen nicht wankelmütig sein und sich nach dem Wind drehen, so wie Petrus es getan hat. Die Pfarrerin Ulrike Gebhardt.
Simon Petrus denkt ja selbst, er sei der beste Freund von Jesus. Und er ist auch irgendwie sehr mutig. Als Jesus verhaftet wird und vermutlich gefoltert wird, geht er bis zum Innenhof ans Kohlenfeuer, um zu hören, was die so tratschen, sag ich mal, im Hof, ob er was erfährt. Und dann sagt eine Magd, sagen die Soldaten, ach, du gehörst doch auch zu dem. Und dann bekommt er es unheimlich mit der Angst zu tun. Und Jesus sagt schon vorher, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und daran erinnert der Hahn, der Wetterhahn auf den Kirchen, an diese Geschichte.
Ich habe so eine App, die ist total schön. Die heißt Windy und da kann man den Wind sehen, wirklich auch in welche Richtung der sich bewegt. Und die Windstärken, das ist so durch verschiedene Farben dann auch irgendwie deutlich gemacht. Das ist so praktisch die Weltkarte. Oder die See auch und mit den verschiedenen Windrichtungen, wo man auch so Hurricanes und sowas sehen kann, wie die sich entwickeln, wo die hinziehen und so. Das ist total schön zu sehen. Also jetzt als Bild.
Kerzenverlöscher und Flammenschürer, Nebelzerteiler und Wolkenführer, schäumiger Wellen johlender Freier, Trinker der Tränen, Zerreißer der Schleier, Rauchblau, schwärzlich und hagelweiß. Tücherbauscher, Seelenberauscher, kindlicher Spieler und zorniger Greis.
So heftig er auch manchmal wütet, was würde eigentlich passieren, wenn dieser zornige Greis mal in den Streik träte? So wie früher die Kalkanten an der Orgel. Also, wenn der Wind sich mal ein Jahr lang weigerte, zu wehen.
Wenn kein Wind mehr weht, dann stimmt was nicht. Also dann wäre mir diese Welt unheimlich.
Wir können ja gar nicht mehr richtig durchatmen. Ich finde das eine ganz schreckliche Vorstellung. Wir hören ja auch immer mehr weltweit von Taifun, Orkan, Tsunami, diesen sehr zerstörerischen Wind. Aber eine absolute Windstille finde ich wirklich eine Todeserfahrung.
Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das aufhören würde. Der Wind ist so wie der Atem der Erde, der Atem der Welt. Und dass sie nicht mehr atmet, das geht nicht. Und ja, wenn man sich das vorstellt, die Bäume bewegen sich nicht, die Blumen, nichts wackelt, die Wiese bewegt sich nicht, alles steht still. Die Blätter, die tanzen nicht im Wind. Das ist, als ob es kein Leben mehr geben würde ohne Wind.
Im Notfall, wenn der Wind streiken würde, könnten wir natürlich zum Fächer greifen und selbst Wind erzeugen. Oder zu einem Ventilator. Aber es geht doch nichts über natürlichen Wind. Der macht, was er will und uns damit immer wieder aufs Neue belebt. Der uns sanft streichelt, in eine bestimmte Richtung schubst oder auch mal ordentlich den Kopf durchpustet. Der Wind bewegt und erfrischt uns und deshalb nutzen wir ihn auch so gern als Metapher. Die Pfarrerin Ulrike Gebhardt.
Also wir bemühen uns auch immer, offen zu sein für frischen Wind. Und das heißt ja auch immer wieder, Leute einzuladen, die vielleicht auch ein bisschen anders sind als wir. Das ist ja auch gut pfingstlich, weil die Dinge auch anders sehen und anders in Bewegung bringen. Und ich finde, dass jede Gemeinschaft diesen frischen Wind auch braucht. Und das ist ja eine urchristliche Bitte um den Heiligen Geist. Wir haben den ja nicht, wir bitten immer darum. Und das ist ja auch eine Bitte um frischen Wind, um Lebenswind. Und das heißt auch eine offene Gemeinde sein.
Kühner Beflügler, ewiger Dränger, mächtiger Löser und Kettensprenger, Felsenrüttler und Wipfelbeuger, großer Zerstörer und größerer Zeuger, Flötenruf und Posaunenstoß. Reisiger Feger des Himmelshauses, Abbild des pfingstlichen Geistgebrauses, preiset den Wind, der Wind ist groß.